Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, weil ich heute nicht allein bin, sondern ich habe Mia mit dabei. Yay, ein Applaus. Mia ist neu bei uns im Team und ihr werdet sie vielleicht öfters auch mal in Videos sehen. Und sie ist heute in der Folge mit dabei, denn wir sprechen über 4 Versicherungen, die du als Frau unbedingt haben solltest. Wir haben schon mal eine Folge gemacht zu den 3 wichtigsten Versicherungen. Wir haben ein Webinar dazu, wir haben echt schon viel Content dazu gemacht. Ich habe mir aber gedacht, wir sollten noch mal was machen, was etwas spezifischer ist für das weibliche Geschlecht. Schlussendlich würde ich sagen, die wichtigsten Versicherungen sind genauso wichtig für Männer als auch für Frauen. Aber wir gehen heute noch mal so auf ein paar Besonderheiten ein innerhalb dieser wichtigen Versicherungen, die wiederum wichtig für euch sind, dass ihr die als Frau kennt und euch Gedanken darüber macht und einfach noch mal die Spezifika wisst.
So, starten wir dann mit der privaten Haftpflicht an. Die hat jeder schon mal fast von uns gehört, aber warum ist sie eigentlich so wichtig? Und vor allem, ist sie für mich als Studentin auch wichtig?
Ja, sehr guter Punkt. Private Haftpflichtversicherung. Hast du eine private Haftpflichtversicherung?
Nee, ich habe mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt.
Dann schauen wir mal gleich, ob du eine brauchst oder nicht. Weil du hast ja gesagt, brauche ich das als Studentin? Da kann ich gleich was dazu sagen. Aber vielleicht so allgemein. Also private Haftpflichtversicherung, ultra megamäßig wichtig. Die schützt uns nämlich davor, wenn wir jemand anders einen Schaden zufügen. Sei es ein finanzieller Schaden, aber auch irgendeinen Schaden. Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo lang, sehe die rote Ampel nicht, verursache einen riesigen Unfall und jemand ist wegen des Unfalls vielleicht sogar querschnittsgelähmt oder so. Mega Worst Case, kann aber passieren. Das heißt, diese Schäden können wirklich in Millionenhöhe gehen. Problem dabei ist, wenn man diesen Schaden nicht selber bezahlen kann, dann wird es schwierig, denn man haftet auch in der Zukunft dafür. Das heißt, wenn man dann zukünftig Geld verdient, müsste man immer noch diesen Schaden abbezahlen oder hat eine Verpflichtung, diesen Schaden in irgendeiner Art und Weise eben zu bezahlen. Natürlich, wenn man irgendeine Ordnungswidrigkeit, sag ich mal, natürlich nicht fahrlässig, wenn ich jetzt fahrlässig irgendwo hingehe und mit 120 km/h bewusst über die rote Ampel bretter, dann wird auch die Versicherung nicht einspringen, wird ein bisschen schwierig, aber halt einfach so Alltagsungeschicke, die einfach mal passieren können, die man nicht bewusst macht, die dann dazu führen können, dass man einen riesigen Schaden hat. Und diese Schäden können wirklich, wie gesagt, sehr, sehr hoch sein, deshalb ist wirklich einer der aller wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte. Egal wer, ob Mann oder Frau, ganz, ganz wichtige Versicherung und auch insofern wichtig, dass man selber auch abgesichert ist. Also ein Beispiel, wenn man selber eine private Haftpflichtversicherung hat und dort zum Beispiel die Forderungsausfalldeckung mit drin hat. Forderungsausfalldeckung bedeutet, wenn derjenige, der mir einen Schaden zugefügt hat, ihn nicht bezahlen kann, dass ich von meiner Versicherung den Schaden bezahlt bekomme. Das heißt, sie schützt euch auch selber, wenn euch jemand anders mal einen krassen Schaden irgendwie zufügen sollte. Also ganz, ganz wichtig, die Versicherung kostet auch nicht viel. Ich würde mal sagen, eine gute Absicherung kostet irgendwie 50 bis 80 Euro im Jahr. Und ich denke, das ist für jeden super machbar und solltet ihr auf jeden Fall haben und euch Gedanken machen. Dann kommen wir zu deiner Frage. Du hast ja gesagt, so ja, brauche ich das im Ausbildung, Studium etc. Also es ist so, wenn ihr in der Erstausbildung seid, das heißt bei dir, du machst ja einen Bachelor, also Erstausbildung und du bist noch unter 25 Jahre alt, das ist meistens so ein bisschen die Grenze bei den Versicherern, dann seid ihr noch mitversichert über eure Familienversicherung. Das heißt, was ihr machen könnt, ist dann mal zu prüfen, du kannst mal prüfen, ob deine Eltern diese Versicherung haben, dass du quasi genau mitversichert bist, aber ich gehe davon aus, die haben das auf jeden Fall. Und wenn du jetzt in die Zweitausbildung kommst oder über 25 bist oder einen eigenen Haushalt hast mit einem eigenen Ehepartner, also jetzt, wenn du im Studium bist, hast du ja auch einen eigenen Haushalt, aber du bist weiterhin versichert in der Erstausbildung. Mhm. Aber wenn du heiratest, eine eigene, sozusagen einen eigenen Haushalt mit einer eigenen Familie gründest, dann müsstest du auch unter 25 in der Erstausbildung diese Versicherung haben. Vielleicht hier auch noch ein Tipp für diejenigen, die Kinder haben. Das ist ja bei Frauen oft der Fall. Private Haftpflichtversicherung hat man meistens als Haushalt gemeinsam. Das heißt, gemeinsam mit dem Ehepartner, Partnerin, als Family. Wenn ihr Kinder bekommt, würde ich nochmal zusätzlich darauf achten, dass ihr deliktunfähige Kinder mitversichert habt. Also Kinder unter 7 Jahren können ja nicht für Delikte hinzugezogen werden. Das heißt, wenn die falsch über die Ampel laufen und einen riesigen Unfall verursachen, kann man diesen Schaden nicht geltend machen gegenüber einem Kind. Wenn ihr aber möchtet, weil es ist ja auch ein bisschen eine Gewissensfrage oder es hat ja manchmal auch einfach was zu tun, dass man sich Freundschaften nicht kaputt machen will. Man ist zum Beispiel mit dem Kind irgendwo und das macht eine ganz teure Vase kaputt oder so, dann könnt ihr das vermeiden, indem ihr in eure private Haftpflichtversicherung mit einbaut, dass deliktunfähige Kinder auch mit abgesichert sind, also der Schaden mit abgedeckt wird. Das nochmal so als kleiner Hack für diejenigen, die eben Kleinkinder haben, die noch deliktunfähig sind. Dann würde ich sagen, lass uns weitermachen mit der nächsten Versicherung.
So, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar die Krankenversicherung. Wir kennen sie alle, verpflichtend ist sie auch für uns alle.
Ja.
Aber was müssen wir eigentlich wirklich dazu wissen?
Gute Frage. Krankenversicherung ist ja ein großes, weites Feld. Du hast schon gesagt, es ist wichtig, weil es ist halt Teil unseres Sozialversicherungsgesetzes, genau, dass jeder pflichtversichert ist in Deutschland. Das heißt, man braucht die einfach. Da gibt es eigentlich gar keinen Weg dran vorbei. Bei der privaten Haftpflicht kann man auch entscheiden. Also empfiehlt sich, aber bei der Krankenversicherung jetzt nicht. Das heißt, es ist halt eine gewisse Grundversorgung, die man da haben sollte. Jetzt kann man aber sehr viel in der Auswahl von so einer Krankenversicherung unterschiedlich machen, worauf man achten sollte, insbesondere bei Frauen, weil das ist vielen gar nicht so bewusst. Zum einen, jetzt Frage an dich, wusstest du, dass man die gesetzliche Krankenversicherung auch wechseln kann in Deutschland?
Ich habe es mir fast gedacht. Sicher war ich mir jedoch nie.
Echt? Okay.
Nee.
Also interessant, ja.
Aber wobei, ich hätte jetzt eher gedacht, wenn man eh mit den Eltern versichert ist und dann alleine versichert sein möchte, da hätte ich jetzt eher gedacht, man wechselt. Also man könnte wechseln.
Ja.
Jedoch jetzt nicht im Laufe des Lebens. Also wenn man da drin steckt, dann kann man, glaube ich, nicht mehr wechseln.
Ja.
Hätte ich jetzt gedacht.
Mythos. Mythos. Man kann die gesetzliche Krankenversicherung wechseln und zwar eigentlich recht häufig. Mittlerweile gibt es nur noch eine Bindungsfrist von einem Jahr. Und wenn ihr, wenn zum Beispiel die Beitragssätze steigen, nicht der Grundbeitragssatz, sondern es ist halt meistens der Beitragssatz von der Krankenversicherung noch erhoben wird, der Zusatzbeitrag nennt sich das, dann könnt ihr auch außerordentlich kündigen, auch wenn dieses eine Jahr noch nicht erfüllt ist. Das heißt, es lohnt sich, auch da zu vergleichen. Zum einen wegen dem Preis, weil die Zusatzbeiträge sich unterscheiden. Das kann netto manchmal 100 bis 200 Euro im Jahr ausmachen. 100 bis 200 Euro mehr netto ist cool. Also für ähnliche Bedingungen, sag ich mal. Das heißt, ihr müsst auch die Bedingungen miteinander vergleichen. Und ihr könnt aber auch Krankenversicherungen so vergleichen, dass die in eure Lebensphase passen. Zum Beispiel haben wir hier auch nochmal ein paar Themen mit dabei, die halt für Frauen sehr wichtig sind. Künstliche Befruchtung ist nicht überall mit dabei bei jeder Krankenversicherung und auch nicht überall in gleicher Höhe. Das heißt, wenn ihr da ein Thema habt, wenn ihr das plant oder schon wisst, ihr habt gewisse Vorerkrankungen, die es erschweren könnten, aber ihr möchtet gerne Familie oder eigene Familie gründen, dann würde ich euch empfehlen, sowas zum Beispiel zu vergleichen, insbesondere als Frau, weil die Sätze sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt manche Versicherer, die übernehmen hier gar nichts. Und manche, die übernehmen relativ viel. So, also auf jeden Fall machen, auch wenn man die gesetzliche Pflicht hat. Und da vielleicht auch, wir haben so ein paar Frauenthemen mitgebracht. Für euch nochmal so der Hinweis, wir packen unten in die Shownotes auf jeden Fall unseren Vergleichsrechner. Den machen wir gemeinsam mit Kassenkompass. Und dort könnt ihr auch speziell für Frauen vergleichen. Also alles, was Frauengesundheit betrifft, einfach durchklicken einmal und ihr könnt dort vergleichen. Eure aktuelle gesetzliche Krankenversicherung im Vergleich zu jemand anderem. Und ihr könnt auch gleichzeitig den Wechsel digital darüber machen. Super easy, ihr müsst nichts unterschreiben oder so. Geht mega schnell. Ich sag mal so, in 10, 15 Minuten hat man schon diesen Wechsel beantragt und die übernehmen dann die Kündigung bei der alten und machen den Wechsel für euch in der neuen. Also cooler Service auf jeden Fall. Guckt euch den mal an. Genau, kommen wir zu den anderen Punkten, die ich als Frau hier auch in der GKV vergleichen kann. Zum Beispiel Klassiker, ich weiß nicht, ob du das kennst, Zahnzusatz. Also Beispiel, wenn ich jetzt, hast du schon mal eine professionelle Zahnreinigung gemacht?
Nee,
tatsächlich. Noch nicht.
Nee.
Das ist ja sehr unterschiedlich, wie viel dort abgesichert ist. Bei manchen Versicherern kriegst du zum Beispiel 2 im Jahr bezahlt, bei manchen nur eine, bei manchen nur 80 Euro, bei anderen 100 Euro. Und es kommt ja natürlich darauf an, wo ihr zum Zahnarzt geht, was das kostet. Aber sollte man regelmäßig ja machen. Das heißt, auch da kann man sich wieder privat auch Geld sparen, wenn dort mehr übernommen wird, dass man dann halt guckt, okay, steht es im Verhältnis dazu, was ich in die gesetzliche Krankenkasse einbezahle. Also auch hier gibt es krasse Unterschiede. Dann Hebammenwahl, auch ein riesiges Thema. Also wenn ihr schwanger zum Beispiel seid, die Kasse zahlt zwar eine Hebamme, aber nicht jede Art von Leistung bei der Hebamme. Also zum Beispiel Rufbereitschaft zur Geburt oder Wunschhebammen, die sind in den Zusatzleistungen nicht immer mit drin und können für euch dann privat auch wieder 500 bis 700 Euro an Kosten bedeuten, die man sich gegebenenfalls sparen könnte, wenn man eben die gesetzliche Krankenversicherung vergleicht. Je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, sag ich mal. Genau, dann Vorsorge, Frauengesundheit, kennt jeder.
Alles wichtig.
Ja, super wichtig. Super, super wichtig. Erweiterte Brustkrebsvorsorge, Hormonchecks, spezielle Ultraschalluntersuchungen, das ist alles auch immer sehr unterschiedlich mittlerweile, was die Kassen übernehmen. Das würde ich mir auch anschauen, wie es da aussieht, wenn ich den Vergleich mache. Zahnbehandlungen hatten wir eben schon. Also so Klassiker ist halt diese Zahnreinigung, die halt einen Unterschied macht. Aber auch andere Themen wie Kieferorthopädie können sich unterscheiden. Dann Sehhilfen, Brillen etc. auch sehr unterschiedlich. Also ja, Vergleich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird daraus klar.
Das heißt, wir hatten eigentlich nur Vorteile damit, wenn wir das alles vergleichen.
Ja, absolut. Also wirklich, man ist blöd, wenn man es nicht vergleicht und das nicht macht. Weil entweder man spart Geld oder man hat bessere Leistungen, wenn man es regelmäßig macht.
Aber da hätte ich jetzt eine Frage. Mhm. Ist es eigentlich stressig oder bringt es irgendwelche Nachteile, da jetzt ständig zu wechseln?
Nee, wenn ihr das einfach über so einen Vergleichsrechner macht, wie jetzt zum Beispiel Kassenkompass, dann bekommt ihr eure neue Versichertenkarte, die Daten werden übertragen und das Einzige, was ihr machen müsst, ist einmal ausfüllen und klicken. Kann man sich auch ein bisschen als Routine einsetzen, dass man sich zum Beispiel jedes Jahr einfach Kalendereintrag macht, der sich jährlich wiederholt. Check Krankenversicherung.
So, super. Ja. Sehr voll. Nicht umständlich.
Dann vielleicht noch Thema Krankenzusatzversicherungen. Würde ich jetzt sagen, sind nicht natürlich die allerwichtigsten Versicherungen, die man als Frau haben sollte. Nichtsdestotrotz wollte ich sie gerne mal aufführen im Kontext dieser gesetzlichen Krankenversicherungen. Einfach weil viele Dinge mittlerweile über die gesetzliche Krankenversicherung nicht abgedeckt sind. Und wenn man selber sagt, ich habe vielleicht noch nicht den Beitragssatz erreicht, um in die private Krankenversicherung zu wechseln, um irgendwie bessere Leistungen zu bekommen, kann ich meinen gesetzlichen Schutz auch aufstocken mit einer Krankenzusatzversicherung. Zum Beispiel Chefarztbehandlung, Einbettzimmer, ambulante Zusatzversicherungen, dass alternative Heilmethoden übernommen werden für diejenigen, die zum Beispiel gern zum Heilpraktiker gehen. Spezielle Vorsorgeuntersuchungen und Sehhilfen oder eben auch Themen wie künstliche Befruchtung und Co. Thema PKV, also private Krankenversicherung, machen wir jetzt nicht in dieser Podcast-Folge, denn das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr euch dazu auch Gedanken macht oder einlesen möchtet, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal andere Folgen, die wir dazu gemacht haben hier. Bei der privaten habt ihr natürlich nochmal andere Hebel, andere Zusätze, die ihr euch anschauen könnt, wo der Schutz, sag ich mal, oder die Leistung eine andere ist als wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber geht halt erst, wenn man ein gewisses Gehalt erreicht hat oder selbstständig ist.
Jetzt sitzen natürlich die meisten von uns im Büro und...
So wie wir jetzt.
Ja, genau so wie wir jetzt. Und da denkt sich ja jeder, ey, da kann nichts passieren. Es müsste ja ein Panzer hier reinfahren, damit wir irgendwie nicht mehr arbeiten könnten oder so. Wirklich gigantische Sachen müssten passieren.
Ja.
Findest du auch? Stimmt das?
Ich würde sagen, ja. Also man kann sich halt schwer vorstellen, so... Wir können immer noch quatschen, also selbst wenn unsere Füße jetzt überfahren werden, so ungefähr, und könnten immer noch unserem Job nachgehen, den wir sonst machen, neben hier den ganzen Tag irgendwie zu sprechen. Ihr seht ja nur diesen Ausschnitt. Aber genau, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist halt so ein bisschen zu sagen, was kann einem denn passieren? Braucht man da irgendeine Absicherung? Und hier ist ganz klar, dritte wichtigste Versicherung, die ihr unbedingt haben solltet, insbesondere auch als Frau, auch wenn ihr Hausfrau seid, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Dort ist man im zuletzt ausgeübten Beruf abgesichert. Ich bekomme eine monatliche Rente, wenn ich in meinem zuletzt ausgeübten Beruf weniger als 50% arbeiten kann. Das heißt, wenn ihr eine 40-Stunden-Woche habt, weniger als 20 Stunden. Und das dauerhaft, also mindestens 6 Monate oder länger. Das kann recht schnell passieren, wenn ich zum Beispiel eine schwere Erkrankung wie Krebs bekomme und dort mit Therapien und Co. beschäftigt bin. Oder auch psychische Erkrankungen. Das ist vielen gar nicht bewusst. dass insbesondere bei Frauen psychische Erkrankungen auch zunehmen und Grund Nummer eins sind für Berufsunfähigkeit. Vielleicht ganz interessant, mal die Zahlen zu sehen. 44% der Fälle von Berufsunfähigkeit bei Frauen sind aufgrund von Psyche. Das heißt, das kann jeden treffen. Also auch im Bürojob kann ich psychisch krank werden. Und bei Männern sind es nur 28%. Aber auch eine hohe Zahl. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Insbesondere als Frau sollte man nicht unterschätzen, dass man berufsunfähig werden könnte, auch wenn man einen langweiligen, in Anführungsstrichen, Bürojob hat, wo man eigentlich kein krasses, sichtbares Risiko hat, weil jetzt kein Panzer jeden Tag hier reinfährt und uns überfahren kann, so ungefähr. Und man trotzdem irgendwie noch tippen kann am PC. Aber das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und Grund Nummer zwei sind halt auch diese schweren Erkrankungen, die ich eben genannt habe. Und auch da würde ich sagen, das hat nichts damit zu tun, ob man einen körperlichen Beruf hat oder einen Bürojob, ob ich irgendwie Krebs bekomme, Brustkrebs bekomme, ist auch ab einem gewissen Alter zunehmend und jeder Vierte wird in seinem Berufsleben einmal berufsunfähig. Das heißt, es ist gar nicht so abwegig, dass man diese Versicherung vielleicht mal in Anspruch nehmen muss. Der Schaden ist relativ hoch. Das ist auch so ein bisschen der Anspruch, wenn ich über die wichtigsten Versicherungen spreche, dass man sich Gedanken macht, wie hoch ist mein finanzieller Schaden und kann ich den selber tragen, wenn dieser Schaden eintreten würde. Und bei privater Haftpflicht und Krankenversicherung sind wir uns einig, wenn die Schäden in Millionenhöhe sein können, kann ich die selber nicht tragen. Dann sollte ich schon eine Versicherung dafür machen. Und bei der BU ist es genau das Gleiche. Meine Arbeitskraft, wenn die ausfallen würde, ist ja da, um meinen ganzen Lebensunterhalt zu bestreiten, vielleicht sogar meine Familie und Co. mit abzusichern und das langfristig. Das heißt, die hat einen Wert über 1 Million Euro eigentlich, wenn ich bis zur Rente denke. Und das ist ein hoher Vermögenswert, den ich nicht einfach so auf dem Konto habe. Dann bräuchte ich keine BU, dann müsste ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr arbeiten. Aber genau, also einfach sich vielleicht hier nochmal an der Stelle Gedanken zu machen. Viele denken immer, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schaden eintritt? Und dann sichere ich das ab, zum Beispiel Zahnarzt. Ja klar, ich gehe jedes Jahr zum Zahnarzt. Zahnzusatzversicherung macht irgendwie Sinn. Aber eigentlich muss man anders denken. Man muss denken, wo ist das höchste finanzielle Risiko für mich? Und das absichern, wenn ich das nicht absichern kann. Weil dann habe ich ja wirklich ein Problem, wenn dieses Risiko eintritt. Wenn ich mal keine Zahnzusatzversicherung habe und selber ein Loch bezahlen muss, dann sind es halt 100, lass es 120 Euro sein. Die werden mich finanziell jetzt nicht so ruinieren, wie wenn ich nicht mehr arbeiten kann oder wenn ich krank bin oder eine OP ansteht oder sonstiges. Also das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, aber halt megamäßig wichtig. Ich spreche über die BU ja ganz viel, deshalb gibt es hier ganz viele Podcast-Folgen, die ich verlinke. Nochmal kurz so zusammengefasst, ihr habt halt 6 Wochen Lohnfortzahlung von eurem Arbeitgeber, dann springt das Krankengeld ein, 72 Wochen. Das sind circa 70% von eurem Nettogehalt bis maximal 90. Das heißt, da habt ihr schon eine kleine Lücke. Und ab diesen 72 Wochen ist man so ein bisschen im freien Fall, weil entweder man bekommt Erwerbsminderungsrente, da werden aber leider 80% der Anträge abgelehnt, weil die Definition einfach sehr starr ist, oder man rutscht dann halt ins Bürgergeld. Und da ist die Frage, will ich das? Kann meine Familie davon leben? Und wie viel Vermögen habe ich auch selber? Hier sind ja alles finanzaffine Leute. Und wenn ihr über 40.000 Euro Privatvermögen habt, was man recht schnell zusammen hat, wenn man mal ein paar Jahre gearbeitet hat, dann müsst ihr das erstmal aufbrauchen, bevor ihr überhaupt Bürgergeld bekommt. Das heißt, auch da habt ihr dann erstmal keine Leistung zu erwarten. Genau, also wichtiges Thema. Und hier sage ich immer, je jünger und gesünder, so wie die Mia jetzt. Also idealerweise, wenn man die Möglichkeit hat, macht es im Studium. Ich weiß, dass es immer ein bisschen was kosten kann. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt im Studium, dann sage ich immer, zwar bei mir auch so, macht es zum Ende des Studiums oder direkt mit Berufseinstieg. Dann wisst ihr, okay, da ist es noch günstiger für mich, weil je jünger, je gesünder ich bin, desto günstiger ist diese Absicherung. Und es kann echt über die Jahre dann 10.000 bis 20.000 Euro Unterschied machen für den Beitrag. Und das zu sparen ist natürlich sinnvoll, weil es ist ja die gleiche Absicherung sozusagen. Deshalb ja, also mega, mega wichtig, auch insbesondere für Frauen wegen diesem Thema Psyche. Nicht zu unterschätzen. 44% der BU-Fälle bei Frauen, Psyche ist schon krass. Ehrlicherweise, ich kann es verstehen. Frauen machen so viel Care-Arbeit, sorgen sich immer viel um andere, haben einfach viele Doppelbelastungen mit Job und auch mit Family und Co., dass man da psychisch anfälliger ist.
Also emotionale Bindung halt voll. Also die sind ja voll sensibel, was sowas angeht. Verstehe ich schon.
Ja.
Nee, super wichtig. Müssen wir uns als Frauen eben voll auseinandersetzen damit. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, und zwar die Altersvorsorge. Und viele sagen, die kümmern sich darum später. warum ist das eben gerade für uns Frauen eben so gefährlich? Und ich habe auch mal gehört, dass Frauen länger leben als ja. Männer. Stimmt das eigentlich? Und was würde das für unsere Altersvorsorge eben am Ende bedeuten?
Sehr gute Frage. Eine richtig gute Frage, genau. Also vielleicht, um das Thema direkt mal zu besprechen, Frauen leben länger. Ist tatsächlich so. Frauen leben im Schnitt 5 Jahre länger als Männer.
Das ist schon eine Menge.
Ja,
das ist schon echt viel.
5 Jahre mehr Rente. 5 Jahre mehr Rentenbezug, wo ich halt gucken muss. Gleichzeitig aber, was auch ganz interessant ist, verdienen Frauen im Schnitt ja weniger als Männer. 18% sind es durch Gender Pay Gap. Bereinigtes Gender Pay Gap sind 6%. Also wenn ich genau den gleichen Job mache, genau die gleiche Position, sind 6%.
Das ist mega unfair. Ja. Für den gleichen Job, für die gleiche Qualifikation,
ja.
auch noch 6% weniger. Boah, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, Leute. Echt vor allem so. Speziell an die Frauen da draußen.
Echt so. Also das ist richtig krass. Und dann gibt es halt noch dieses unbereinigte Gender Pay Gap. Das sind diese 18%, die halt dadurch zustande kommen, dass Frauen tendenziell eher in Teilzeit arbeiten und dann quasi viel Arbeit machen, die halt unbezahlt ist, wo man nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt. Und das führt halt so ein bisschen dazu, dass Frauen auch weniger Rente haben. Und im Schnitt ist es wirklich so, dass es da einen Unterschied gibt, fast von knapp 40% weniger Rente dann später als Männer.
Das ist schon eine Menge, ne?
Ja, und das ist echt eine Hausnummer, wenn ihr mal überlegt, dass ihr im Schnitt auch länger lebt. Mhm. Also es ist ja wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, ihr solltet euch unbedingt Gedanken machen um eine Altersvorsorge. Und warum habe ich das jetzt hier bei Versicherungen mit aufgeführt? Ich finde es halt wichtig, dass man sich Gedanken macht über Finanzplanung generell. Ihr könnt eure Altersvorsorge auf ETFs, auf ein Depot etc. bauen. Ich würde es aber nicht ausschließlich tun. Warum? Ich bin ja ein riesiger Freund auch von parallel ETF-Rentenversicherung, weil zum einen habe ich dieses Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Also wir sagen jetzt im Schnitt sind es 5 Jahre länger. Aber wir leben alle tendenziell länger durch den medizinischen Fortschritt und Co. Das heißt, wir haben echt eine lange Bandbreite, die wir abdecken müssen. Und wir leben alle tendenziell länger. Und wenn ich das übers Depot nicht vorgesorgt habe, habe ich halt ein Problem in der Rente. Und in der Rente ist es schwierig, nochmal an Geld zu kommen.
Definitiv, ja.
Als wenn ihr euch jetzt Gedanken darüber macht. Und bei der privaten ETF-Rentenversicherung ist halt so, dass sie wirklich lebenslang diese Rente ausbezahlt, unabhängig davon, wie alt ihr werdet. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel 101, 102 Jahre alt werdet und gar nicht so viel im Depot hättet ansparen können. Deshalb Fan Nummer 1. Dann, warum finde ich es auch wichtig? Viele machen sich nicht Gedanken um Entnahmeplanung im Depot. Muss ich ja selber später entsparen und mir überlegen, wie mache ich eine Rente draus? Ich habe Unsicherheitsfaktoren wie die Inflation, Zinsen können sich ändern. Ja, die Börse hat natürlich Hoch und Tiefs, die wir da haben. Und entsprechend ist halt die Frage, wie gestalte ich meine Entnahmeplanung und auch wie fit bin ich, so eine Entnahmeplanung später zu machen? Also ich sehe es immer wieder, viele Leute, Demenz nimmt zu. Ja, wenn ich mich nicht mal erinnern kann an gewisse Dinge, wie soll ich ein Depot, also wie soll ich ein Depot entsparen im Alter? Es wird schon schwierig. Dann macht es vielleicht irgendein Betreuer, der sich nicht auskennt, oder man lässt es doch über einen Berater machen, der es dann halt so macht, wie es irgendwie für ihn passt. Das kostet auch wieder Geld. Das heißt, auch wenn die ETF-Rentenversicherung ein bisschen teurer ist, die machen die Entnahmeplanung für euch und ihr habt einfach eine konstante Rente im Alter, auf die ihr euch dann auch verlassen könnt und investiert trotzdem in ETFs. Das finde ich, glaube ich, nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil es ist nicht garantiert, dass man bis an Lebensabend auch geistig so fit ist, das zu leisten. Insbesondere wenn man älter wird, heißt es ja nicht, dass man gesünder älter wird, sondern kann auch das nachteilig sein, dass man ja da einfach irgendwie ein Thema hat auf jeden Fall. Deshalb macht euch Gedanken darüber und fangt am besten auch so früh wie möglich an. Auch dieses Thema, ich weiß auch da, ja, während dem Studium, das muss nicht. Das ist auch eine Investition in euer Humankapital, ja. Im Studium, dass ihr später mal mehr verdient, die 6% nicht gefallen lasst.
Die lassen uns nicht gefallen, Leute.
Genau, aber wenn ihr dann ins Berufsleben einsteigt, dann ist das schon mal die erste Station, wo ihr anfangen solltet, egal wie wenig das ist, weil ihr den Zinseszinseffekt ausnutzt, weil der Zinseszinseffekt eher auf Zeit geht, als auf die Summe, die ihr investiert und euch da schon echt gut was aufbauen könnt, auch im Rahmen von der ETF-Rentenversicherung, als wenn ihr halt erst mit 40 anfangt, wo ich dann nicht mehr so viel Zeit habe für die Rente. Also nutzt das auf jeden Fall und denkt aber auch dran, eben an dieses Langlebigkeitsrisiko, insbesondere ein Thema für Frauen, ja, wir leben deutlich länger. Da macht eine ETF-Rentenversicherung nochmal mehr Sinn, würde ich sagen, als bei Männern tatsächlich. Einfach, wenn man sich statistisch anschaut. Auch wenn sie etwas teurer ist von den Kosten, das ist klar, weil ich habe die Entnahmeplanung, ich habe das Rebalancing, was der Versicherer macht. Aber es lohnt sich, weil ich einfach die Sicherheit auch im Alter habe, wenn ich halt irgendwie doch dement oder so werde.
Das klingt ja super. Ist ja auch wichtig zu wissen.
Ja. Dadurch hat man einfach ein bisschen mehr Sicherheit auch, genau.
So, dann fasse ich mal den kleinen Teil zusammen. Also die vier wichtigsten Versicherungen sind eben die private Haftpflicht, dann die Krankenversicherung mit sinnvollen Zusätzen, speziell auch für die Frauen, und die Berufsunfähigkeitsversicherung und zu guter Letzt eben auch die private Altersvorsorge, auch wichtig, super wichtig für die Frauen.
Ja, mega, genau. Also ich kann dem nichts mehr hinzufügen, außer dass diese Versicherungen wirklich mega wichtig sind. Klar gibt es noch andere, die wichtig sind, aber das würde ich sagen, sind so mit die wichtigsten, die ihr insbesondere als Frauen euch anschauen solltet. Schaut euch gerne auch mal diesen Krankenkassenvergleich an. Und wenn ihr euch zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder Rentenversicherung beraten lassen möchtet, kommt gerne jederzeit zu uns in die Beratung. Schaut euch gerne unsere Bewertungen an. Ich glaube, die geben ein ganz gutes Bild davon, wie wir so arbeiten. Ihr könnt digital einfach einen Termin ausmachen. Ich packe euch den Link hier auch in die Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche und bald bestimmt auch wieder mit Mia. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke auch.
Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall euer Thumbs Up da auf YouTube und bewertet unseren Podcast auf Apple Podcasts und Spotify am besten mit 5 Sternen. Das freut uns immer sehr.
Da sind wir glücklich.
Ja, und motiviert uns, immer neuen, frischen Content für euch zu erstellen. In diesem Sinne sage ich bis nächste Woche.